Der Entscheider hat keine Lust, mehrere Sachen zu hören. Der Entscheider will eine Antwort auf eine wichtige Frage. Und deswegen ist es meiner Ansicht nach, wenn man mit Entscheidern kommuniziert, egal wie groß das Unternehmen, wenn ich mit jemandem kommuniziere, der eine Entscheidung treffen wird, kriege ich den meistens übers Problem.
Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für IT und Software Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche wieder dabei bist, einschaltest, um mit mir gemeinsam und einem spannenden Gast zu lernen und zu wachsen und deine IT und Software Sales Skills aufs nächste Level zu heben. Die Mission vom Deal Podcast ist es für dich, die besten Sales Reps, Verkäufer und auch Verkaufsexperten zu interviewen und aus ihnen die besten Tipps und Tricks zu destillieren, sodass du auch von ihnen lernen kannst, um einfach mehr zu verkaufen. Und so einen Experten habe ich heute für dich im Deal-Podcast. Er ist in der deutschsprachigen Welt, im Dachraum, ja, gewissermaßen ein Urgestein in der Sales-Trainer-Welt. Er ist Autor von Büchern wie zum Beispiel Verkaufen an Top-Experten und seit 2001 spezialisiert er sich auf das Verkaufen von komplexen Produkten und Dienstleistungen an Top-Entscheider. Auch sein Podcast Verkaufen an Geschäftskunden, also ähnlich wie der Deal-Podcast, natürlich orientiert an den B2B-Vertrieb, ist auch regelmäßig, so wie der Deal-Podcast, in den Top-Charts zu finden. Und für seine Methode der Gesprächslandkarte hat er sogar den Trainerpreis erhalten. Und über die Gesprächslandkarte werden wir heute auch noch sprechen. Ich sage erst einmal, Stefan, herzlich willkommen im Deal-Podcast.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Wunderbar.
Stefan, ich habe schon im Vorfeld gesagt, ich schaue deine Videos, deinen Content, lese deine Bücher schon seit Jahren. Und was ich so über dich herausgefunden habe, ist, dass bevor du in den Vertrieb gekommen bist, warst du ja Programmierer. Du hast deine berufliche Karriere als Programmierer gestartet. Und da ist die Frage jetzt, die ich an dich habe, was war denn für dich so die größte Erkenntnis, die du als neuer Vertriebler weg vom Programmierer gemacht hast, die du mit dir so gar nicht gerechnet hast?
Ja, das war natürlich maximal übel, kannst du dir vielleicht vorstellen. Ja, also ich habe an dieser Software mitprogrammiert. Als 14-Jähriger habe ich schon mich mit Programmierung beschäftigt und wollte dann unbedingt Programmierer werden. Und habe dann nach ein paar Jahren gemerkt, eigentlich langweilt mich das die ganze Zeit nur vor der Glotze zu sitzen. Und habe deswegen dann gefragt, was kann man hier noch machen? Und mein Chef hat gesagt, ja, Vertrieb, da musst du aber einen Anzug kaufen. Und hier ist der Schlüssel vom Poolcar und dann ging es los. Ich hatte ja überhaupt keine Ausbildung vorher. Und bin dann mit dem Bewusstsein des Experten losgerauscht und habe Kundengespräche gehabt. Und das war ein Desaster. Also ich kann mich erinnern, meine erste Woche, ich hatte nur Termine, wo ich die Software gezeigt habe, vorgeführt habe und dann eigentlich damit gerechnet habe, dass ich jetzt Applaus kriege. Und die haben alle gesagt, ja, das ist ganz nett, aber nichts für uns. Und als ich nach dieser ersten Woche, ich hatte mein Gebiet in Nordrhein-Westfalen, habe damals in München gelebt, und auf dem Weg nach Hause habe ich ernsthaft überlegt, wie ich meinem Chef erklären kann, dass in Nordrhein-Westfalen nur Vollidioten sind, die es einfach nicht kapieren, warum wir so genial sind. Und ich habe erst viel später kapiert, dass es eben nicht darauf ankommt, etwas zu zeigen oder zu erklären und dann zu hoffen, dass es der Kunde cool findet, sondern dass es darauf ankommt, zu verstehen, was der will, um dann aus dem eigenen Portfolio von Möglichkeiten, egal was man jetzt hat, Software oder Beratung oder was auch immer, das herauszuholen und ihm zu geben, was er braucht und was er haben will. Und diese Übersetzungsarbeit hat viel mit Verkaufen zu tun. Das Zeigen und Experte zu sein für das, was man da tut, ist meistens gar nicht hilfreich.
Und du sprichst ja eigentlich auch den Punkt an, dass wir hören ja immer wieder, du musst ja leidenschaftlich über dein Produkt sein, du musst dein Produkt cool finden, toll finden, weil wenn du es gut findest, dann wirst du diese Leidenschaft, diese Passion auch an deine Kunden transportieren und dann werden die auch begeistert sein. Das ist zwar wichtig, aber das alleine, so wie ich jetzt auch heraushöre, bestätigt das ja, was du sagst, das alleine verkauft nicht, sondern was wir schaffen müssen, ist die Welt von uns mit der Welt des Kunden zu verbinden. Also die Welt aus den Augen oder aus der Perspektive eigentlich des Kunden zu sehen, was ist für ihn wichtig und dann unser Produkt und unsere Dienstleistung so zu erklären, dass es eben in die Welt des Kunden reinpasst. Und was ja dafür benötigt wird, ist zuhören. Also zuhören, Fragen stellen, Interesse zeigen. Die ganz einfache Frage, die ich an dich habe, ist, warum glaubst du, fällt es uns Menschen oder gerade im Vertrieb so schwer, einfach zuzuhören und Fragen zu stellen? Und warum reden wir lieber einfach über unser eigenes Ding oder über unsere eigenen Produkte?
Also ich denke, dass es damit zu tun hat, wie wir den Vertrieb sozialisieren. Und es gibt ja Vertriebsbereiche, wo es gar nicht auf den Inhalt groß ankommt. Und es gibt halt Vertriebsbereiche, wo man im Vertrieb eher Leute findet, die Ingenieure sind oder Fachspezialisten für irgendwas, Berater sind vielleicht. Und deren komplette Sozialisierung ist ja so abgelaufen, dass sie durch Schule und Studium immer geübt haben, wenn mir jemand eine Frage stellt, muss ich die richtig beantworten, dann kriege ich Punkte. Und wenn ich noch was erklären kann, was ich alles weiß, dann kriege ich auch Punkte. Also das heißt, die haben für sich sozialisiert, ich kriege Belohnungen, es ist gut für mich, wenn ich Experte bin, wenn ich was erklären kann, wenn ich Fragen beantworten kann, wenn ich Dinge zeigen kann. Ich höre oft von meinen Kunden, ja, wir haben ein erklärungsbedürftiges Produkt. Und da merke ich dann schon, dass da eben schon der Knoten im Kopf ist, weil niemand will ein Produkt erklärt kriegen. Leute wollen Lösungen für Probleme. Und wenn ich also schon mit der Einstellung da dran gehe, dass ich mein Produkt erstmal erklären muss, dann ist da schon der Fehler. Also ich will darauf hinaus, dass ich sage, niemand wacht morgens auf und sagt, hoffentlich erklärt mir mal heute jemand ein Produkt. Niemand wacht auf und sagt, ach, heute hätte ich mal Bock, richtig schön was verkauft zu bekommen. Ja, das passiert nicht. Sondern Leute wachen morgens auf und sagen, ah, heute komme ich vielleicht meiner Problemlösung näher. Heute kriege ich vielleicht eine Idee, wie ich diesen einen Mist, den ich da mit mir rumschleppe, wie ich den jetzt endlich gelöst kriege oder mindestens mal ein Stück näher der Lösung komme. Und wenn es uns gelingt, je komplexer das Thema ist übrigens, je wichtiger, in einem Dialog mit jemand, der auf Kundenseite entscheidend ist, das kommt auch noch mit dazu, komme ich gleich drauf, also mit jemand, der entscheidend ist, rauszufinden, was hat der für ein Problem, also warum redet der überhaupt mit mir, was treibt ihn, warum muss er das Problem lösen, warum lässt das nicht einfach so? Es gibt ja genügend Probleme, die sind halt so und dann leben wir halt damit. Warum muss er dieses Problem lösen, was treibt ihn in eine Veränderung und was für ein Zielfoto hat er? Also wie stellt er sich diese Zukunft vor, wenn dieses Problem ihn nicht mehr beschäftigt? Und alles, was ich, also der Kern der Vertriebsarbeit, ich will nicht sagen, das ist alles, aber der Kern der Vertriebsarbeit ist, diese drei Informationen vom Kunden zu bekommen. Und der Fehler, den viele machen, gerade in der Technik, ist, ja, die Anforderung ist ja klar, da haben wir ja geschrieben. Ja, also wir brauchen ein neues CRM-System, das ist sein Problem. Nee, das ist es nicht, weil niemand wacht morgens auf und sagt, wir brauchen ein neues CRM-System. Da steckt was anderes dahinter, ja, um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Da steckt dahinter, wir können mit dem jetzigen System bestimmte Ziele nicht erreichen oder das jetzige System funktioniert aus irgendwelchen Gründen nicht oder es hilft uns nicht, ein wichtiges Thema zu lösen oder was weiß ich, was dahinter steckt. Das kann ich herausfinden. Und viele Verkäufer, vor allem in der Technik, die gehen über diese Anforderung, die vom Kunden kommt, einfach so rein, dass sie denken, das ist das Problem, aber das ist nicht das Problem. Das ist ungefähr so, als ob ich zum Arzt gehe und sage, mein Knie tut weh und bitte nur das Knie untersuchen und ich hätte mal gerne ein Angebot, was kostet es denn, mein Knie zu heilen? Ihr müsst es gar nicht anschauen, ist ja ein Knie. Dann wird jeder Arzt sagen, bist du gesund, was hast du geraucht? Ja, weil natürlich muss ich mir das anschauen und nicht nur das Knie, sondern auch die Hüfte und vielleicht das Fußgelenk und mal die Zusammenhänge mir anschauen und verstehen, was steckt da dahinter, dass dein Knie wehtut. Und ich denke, wenn wir das hinkriegen im Verkauf, gerade im Verkauf von komplexen Themen, technischen Themen, Beratungsthemen, dass wir auf den Kunden zugehen mit einer gewissen Gelassenheit und sagen, okay, was ist eigentlich dein Problem? Worum geht es hier wirklich? Statt sofort in diese vorauseilende Gehorsamshaltung reinzuspringen und zu sagen, ja, guck mal, was ich kann und das kann ich und darf ich noch was und ich darf Ihnen das noch zeigen. Genau dieses Verhalten, das ich hatte, als ich als Jugendlicher quasi da reingerutscht bin in diese Vertriebsarbeit, das ist falsch. Es ist richtig, sich zu überlegen, okay, ich kann wahrscheinlich dein Problem lösen, aber lass uns mal überlegen, was ist eigentlich dein Problem? Das fällt vielen wahnsinnig schwer. Und diejenigen, die es schaffen, in diese Richtung zu denken, die sind schlagartig erfolgreicher.
Du hast jetzt einige Sachen gesagt. Zusammenfassend noch eine Frage an dich zurück, weil du hast so ein Golden Nugget erwähnt, das möchte ich nochmal, dass jeder Hörer wirklich für sich auch nochmal von dir gehört hat. Du hast gemeint, die eigentliche Vertriebsarbeit sind drei Dinge herauszufinden. Was ich verstanden habe, ist nicht nur das Problem, sondern was steckt dahinter, was will der Kunde eigentlich lösen und was für eine Auswirkung hat das Problem? Kannst du vielleicht nochmal in eigenen Worten, was sind die drei Punkte,
genau,
die Vertriebsarbeit ausmachen?
Also die drei Punkte sind, was ist dein Motiv? Warum redest du überhaupt mit mir? Was ist dein Problem? Was ist der Anlass unseres Gesprächs? Was treibt dich um?
Ja.
Das ist manchmal zu Beginn des Gesprächs dem Kunden selber noch nicht klar. Und das ist verrückt. Lohnt sich nochmal zu sagen. Manchmal ist dem Kunden selber noch nicht klar, was sein Problem ist. Weil wenn der sagt, ja, wir brauchen ein neues CRM-System, weil das alte läuft aus dem Supportvertrag raus, das ist ja noch kein Problem. Das ist ja nur eine Situation. Also was ist das Problem? Was steckt dahinter? Ja, warum lässt das nicht einfach so? Was treibt dich um? Und wenn man da mit einer sehr offenen Gesprächstechnik rangeht und zum Beispiel sagt, wenn Sie jetzt an Thema denken, Thema könnte jetzt sein, wenn Sie jetzt an Ihr neues CRM-System denken, was sind da für Sie wichtige Kriterien? Was läuft im Moment noch nicht so richtig rund? Und jetzt habe ich zwei Impulse reingebracht, einen Fakten, einen emotionalen Impuls. Mhm. Und dann sagt er irgendwas. Und wenn ich diese Frage jetzt mit anderen Worten ein paar Mal wiederhole und sage, ah, wunderbar, habe ich mir aufgeschrieben, was noch und was noch und was noch, dann kriege ich wahrscheinlich mehrere Aspekte dieses Problems und habe nachher die Chance, ihn zu fragen, von den genannten Punkten, was ist das Allerwichtigste? Ja. Wenn ich das tue, ganz konsequent, ganz wichtig, konsequent mir diese 5 Minuten Zeit nehmen, mich mental zurückzulehnen und zu sagen, okay, und was noch? Dann kriege ich ein sehr umfassendes Bild, weil jetzt fängt er an zu denken und ich helfe ihm dabei, weil ich ihn immer wieder in diesen Rahmen reincoache. Im Zusammenhang mit dem CRM-System, was ist da für Sie besonders wichtig? Welche Emotionen haben Sie dabei? Helfe ich ihm dabei, in diesem Denkrahmen rumzudenken und mir seine Impulse, seine Gedanken zu liefern? So, jetzt habe ich wahrscheinlich ein umfassendes Bild von dem Problem und jetzt frage ich ihn sinngemäß, warum lernen Sie nicht damit zu leben? Also ganz viele haben so ein Problem, wahrscheinlich. Warum bleiben Sie nicht so, wie Sie sind? Und jetzt wird er sich vermutlich Gedanken drüber machen, ja, warum lasse ich es nicht einfach? Und wird sagen, ja, wir müssen ja Folgendes erreichen. Oder ich frage ihn, was kostet Sie das Problem eigentlich? Um den Schmerz rauszuarbeiten. Weil jemand, der keinen Schmerz hat, wird wahrscheinlich nichts tun. Ja, also wenn ich Zahnschmerzen habe, dann gehe ich freiwillig zum Zahnarzt. Aber die Zahnreinigung, da muss er mich dran erinnern. Also das heißt, wenn ich den Schmerz finde, habe ich schon mal einen riesen Handlungsfaktor, einen riesen Motivationsfaktor, den ich nachher benutzen kann im Angebot. Und der dritte und letzte Punkt ist, okay, herzlichen Glückwunsch, Sie haben wahrscheinlich die Lösung schon gefunden, das bin ich, sinngemäß. Oder wunderbar, ich denke, da können wir Ihnen genau passendes Angebot machen. Aber jetzt denken wir mal ein Jahr voraus. Stellen wir uns vor, wir könnten uns in die Zeitmaschine setzen und springen ein Jahr in die Zukunft und schauen zurück auf ein perfekt gelaufenes Projekt. Die Zusammenarbeit hat so gut funktioniert, so gut hätten Sie sich nicht erträumt, dass es sein kann. Was ist jetzt im Idealfall der Outcome? Was sind jetzt die KPIs? Was hat sich jetzt konkret verändert? Das ist sinnvoll, das um diese Ecke zu fragen, weil wenn ich direkt frage, was wollen Sie erreichen, dann ist es wie so eine Prüfungsaufgabe. Aber wenn ich sage, wenn Sie sich vorstellen, ein Jahr in der Zukunft und wir schauen zurück auf eine wunderbare Zusammenarbeit, was hätte sich dann verändert, also konjunktiv, dann ist es für den Kunden wesentlich einfacher, jetzt zu sagen, was er sich wünscht, als wenn ich ihn einfach frage, was wünschen Sie sich? So, also die drei Punkte, das Problem oder Motiv, je nachdem, wie wir es nennen wollen, den Schmerz, der ihn raustreibt aus dem Problem und das Zielbild, den Nutzen, die Nutzenerwartung, die ihn anzieht, wo er hin will. Und manche denken, ja, ich brauche ja nur den Nutzen. Nee, weil diese Nutzenerwartung, also zu sagen, ich will unbedingt mal in die Karibik, das ist auf meiner Bucketlist, das muss ich unbedingt mal machen, das ist so schön da, mache ich vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder wenn ich in Rente bin. Also das heißt, eine Nutzenerwartung zeitlich zu verschieben, ist viel einfacher, als einen Schmerz zu verschieben. Hm.
Wow, also es sind sehr viele Punkte, die du jetzt erwähnt hast. Und eigentlich hast du gerade für mich das perfekte Bild gezeichnet. Während du gesprochen hast, habe ich dann gedacht, viel an Coaching gedacht, weil ein guter Coach, was macht ein guter Coach oder ein guter Therapeut? Der stellt Fragen. Das heißt, er stellt Fragen so, dass der andere selbst auf die Antwort kommt, dass der andere vielleicht neue Insights, neue Antworten selbst durch diese Fragen des Coaches, dass er selber auf diese Antworten kommt. Und ein Verkaufsgespräch ist ja nichts anderes als ein gutes Business Coaching, in dem du gute Fragen stellst, sodass der Kunde eigentlich zu dem Ergebnis oder zur Antwort selbst kommt und dass du eigentlich dem Kunden hilfst, die eigentliche Auswirkung und und den Impact seines Problems wirklich nochmal zu verstehen, indem du ihn und seine Gedanken in die richtige Richtung lenkst. Weil du hast ja zum Beispiel gesagt, okay, jetzt du sagst, lieber Kunde, du sagst, ja, du willst ein neues CRM haben. Aber was ist denn gerade das aktuelle Problem mit dem CRM? Naja, das Problem ist, dass wir das und das nicht machen können. Na gut, aber was ist denn die Auswirkung dessen? Also was für eine Auswirkung hat es auf dein Business, auf die Produktivität der Vertriebsmannschaft, auf die Genauigkeit des Forecasts, was auch immer das sein mag? So, naja, eigentlich stimmt, ja, puh. Also, und so kommt die Person auf ganz neue Insights, an die sie vielleicht gar nicht gedacht hat. Und somit nimmst du so eine Art von Lupe und vergrößerst das Problem eigentlich im Kopf des Kunden und bringst ihn eben ins Handeln. Und das beschreibst du ja mit Problem. Aber was ist die Auswirkung? Und die meisten, wie du sagst, die hören ein Problem. Ah, super, sie haben ein Problem. Ich habe für sie die Lösung. Hier ist die Aspirintablette. Anstelle von, dass sie den Kunden noch ein bisschen länger in diesen Kopfschmerzen drin lassen, vielleicht die Kopfschmerzen ein bisschen noch, ja, eine Schippe drauflegen, ja, intensivieren, sodass er wirklich dann in die Veränderung reingehen möchte. Weil wir alle haben hunderte Probleme, aber wir lösen nicht alle Probleme. Und genauso haben Unternehmen tausende Probleme, aber lösen nur die Probleme, die tatsächlich auch einen Impact aufs Business haben. Und das beschreibst du eben mit, wie ich mir jetzt aufgeschrieben habe, okay, Problem und Auswirkung, aber auch, wie schaut dann diese schöne, rosige Zukunft aus? Also wenn wir jetzt in die Zukunft denken, lieber Kunde, ja, also wenn wir jetzt so einfach mal ein Jahr in die Zukunft denken und wir würden jetzt dieses Problem lösen, wir würden unsere Lösung implementieren, was würde sich dann für Sie positiv verändern? Wie würde sich Ihre Welt verändern? Was würde das für den Umsatz bedeuten, für die Zufriedenheit der Mitarbeiter bedeuten, für Umsatzzahlen, was auch immer das sein mag? Und dann bringe ich eben Leute ins Handeln. Und ich glaube, was ich mir jetzt daraus mitnehme, aus dem, was du gesagt hast, ist, dass eigentlich Vertrieb vor allem angewandte Psychologie ist. Zu verstehen, dass wir diesen Schmerz, aber auch diese Freude brauchen, um Menschen eben ins Handeln zu bekommen, und das ist Teil ja eigentlich auch deines Gesprächsleitfadens. Gesprächsleitfadens, du nennst das anders, hilf mir auf die Sprünge, du nennst das
Gesprächslandkarte.
Gesprächslandkarte.
Ja.
Die Gesprächslandkarte ist ja eigentlich nichts anderes, als strukturiert mit Fragen den Kunden in ein Gespräch zu lenken, um genau diese Dinge herauszufinden, korrekt?
Also die Gesprächslandkarte vereint zwei Ideen in einem Werkzeug.
Ja.
Und die eine Idee ist, was ist das beste Werkzeug, das ich benutzen kann, um nichts zu vergessen? Antwort: Checkliste. Aber wenn ich mit Verkäufern rede und sage, schau mal, du musst doch eigentlich nur eine Checkliste vor dich hinlegen und Häkchen machen, was hast du jetzt im Gespräch geklärt? Hast du das Problem verstanden? Hast du den Schmerz verstanden? Hast du die Lösungsidee verstanden, die Zukunftsaussicht? Dann sagt er zu mir, nee, ich kann doch hier vor dem Kunden keine Checkliste ausführen. Dann denkt er, ich bin Vollidiot. Und das ist richtig, weil wenn wir jemand dabei zuschauen, wie er eine Checkliste ausfüllt, dann denken wir, das ist ein Anfänger. Obwohl das natürlich nicht so ist, ne? Weil wir sind heilfroh, dass Piloten beim Start und bei der Landung durch eine Checkliste durchgehen. Und wir würden es wahrscheinlich komisch empfinden, wenn der Pilot hörbar für uns Passagiere sagt, heute brauchen wir keine Checkliste. Ja, dann hätten wir wahrscheinlich kein gutes Gefühl dabei. Und wenn wir ihm dabei zuschauen, wie er durch diese Checkliste durchgeht mit seinem Co-Piloten, werden wir aber auch vielleicht denken, oh, sind das wirklich Profis? Und das ist so eine ganz verrückte Idee. Und deswegen müssen wir was finden, was nicht aussieht wie eine Checkliste. Und da ist der Gedanke entstanden. Stell dir vor, wir unterhalten uns über Essen, über Kulinarisches in Europa. Und zwischen uns liegt die Europakarte. Du kennst die Europakarte, ich kenne die Europakarte und wir reden miteinander. Und du erzählst mir, dass du gerne Pasta isst. Schöne Pasta, frische Pasta. Wo werde ich mir wahrscheinlich diese Notizen reinmachen? Na, in den Stiefel von Italien.
Italien, ja.
Ich weiß, da habe ich sofort meine Assoziation.
Ja.
Und dann reden wir über Paella. Auch klar, wo ich mir das reinschreibe. Spanien. Und dann reden wir über, weiß ich nicht, Froschschenkel. Ist auch sofort klar, wo ich mir das reinschreibe. Ja? Also ja. Das heißt, ich habe eine gedankliche Struktur und es ist völlig unmöglich, dass ich beispielsweise vergesse, über türkisches Essen zu reden. Weil solange in diese große Fläche der Türkei noch nichts reingeschrieben wurde, habe ich nicht mit dir darüber geredet. Ich könnte entscheiden, nee, über türkisches Essen rede ich heute nicht, ich mache da einen Strich durch. Also ich bin nicht in einer Programmierung, dass ich da überall durch muss. Aber ich sehe permanent, wo habe ich mir schon was notiert, wo noch nicht, und kriege auch immer wieder den Input, haben wir denn schon über englisches Essen geredet? Haben wir schon über, weiß ich nicht, deutsches Essen geredet? Und es kann mir nicht passieren, dass ich ohne Fahrgestell lande. Verstehst du? Weil wir möchten nicht, dass ein Pilot landet und sagt, jetzt hört mal auf, ich habe 1500 tolle Landungen gemacht, jetzt habe ich einmal vergessen, das Fahrgestell auszufahren. Aber das ist das, was Verkäufern dauernd passiert. Ja? Dass sie im Gespräch sind und es ist irgendwie emotional und euphorisch und dann vergessen sie was Wichtiges und denken dann, auf dem Parkplatz habe ich vergessen zu fragen, wer der Entscheider ist. Mist! Ja? Das passiert dir dann nicht mehr, weil du hast jetzt nicht nur Europakarte vor dir liegen, sondern eben eine Gesprächslandkarte. Und du kennst auch die Struktur, du kennst die einzelnen Kästchen, die einzelnen Abschnitte, die sagen dir was. Sie sind entweder mit Symbolen belegt oder steht vielleicht sogar leise lesbar was drin. Und du machst dir einfach deine Notizen in diese Kästchen und hast dadurch die totale Sicherheit. Kann nichts vergessen. Und du hast die totale Sicherheit, ich kann jederzeit mir Notizen machen an die richtige Stelle. Das heißt, ich weiß nachher auch noch, was ich mit dem besprochen habe. Und kann so durch ein Gespräch durchgehen, eben nicht wie mit einer Checkliste oder mit einem Ablaufplan, sondern mit einer Orientierungshilfe wie eine Landkarte. Und das ist der Gedanke.
Eine Art von Template, quasi eine Art von Template, das du ausfüllst, so malen nach Zahlen.
Genau, so ist es. Das erinnert mich das, ja.
Damit ich das richtig verstanden habe, vielleicht stellt sich die Frage der ein oder andere Hörer auch, meinst du damit jetzt wirklich auch physisch, ich habe da von mir ein Blatt Papier, das ich da liegen habe und fülle das aus, oder meinst du, ist es rein gedanklich, was du dann beschreibst mit dieser Landkarte, die ich vor mir habe?
Ja, also man hat im Zusammenhang mit Checklisten viel geforscht bei der Luftfahrt und hat herausgefunden, Checklisten länger als 3 Elemente kann sich keiner in Stresssituationen merken. Mhm. Und deswegen, ja, es muss irgendwie schriftlich sein. Es könnte natürlich auch in einem Tablet sein, es könnte auch in deinem Notebook sein. Aber das Einfachste und auch das Gewohnteste, was wir haben, ist, ein Stück Papier vor sich liegen zu haben, wo wir uns unsere Notizen reinmachen. Oder ein Buch, in dem wir unsere Notizen reinmachen. Also das haben wir ja geübt. Das ist ja normal, ja, dass man sich Notizen macht beim Verkaufsgespräch. Und deswegen ist es auch für den Kunden angenehm, wenn wir uns einfach Notizen machen. Je komplexer es wird, also ich bin ein absoluter Technikfreak, aber ich habe es oft genug erlebt, dass dann jetzt das Tablet gerade nicht funktioniert oder man dann so eine Wand aufklappt, wenn man ein Notebook vor sich hat. Das sind alles Elemente, die die Sache verkomplizieren. Weil wenn ich hier ein Blatt Papier vor mir habe und da reinmale, reinschreibe, mir meine Gedanken da reinpacke, ist es ja nachher einfach, hier mein Smartphone zu nehmen und davon ein Foto zu machen, habe ich es auch digitalisiert.
Ja, also absolut.
Das soll nicht das Problem sein. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es da in Zukunft oder vielleicht jetzt schon gute Lösungen gibt, um das digital zu machen. Aber der Gedanke ist, dass es sozusagen nebenbei passiert. Ja, also, dass ich nicht lange Vorbereitung überlegen muss, irgendwie schwierig was tun muss, sondern es ist total easy.
Ja, und es ist, glaube ich, auch immer nur eine Frage dessen, wie ich das frame, also wie ich es den Kunden vorstelle. Ich kann es ja auch zu meinen Gunsten nutzen und sagen, im Vorfeld, ja, lieber Kunde, jetzt wundern Sie sich vielleicht, ich habe jetzt ein Blatt Papier vor mir liegen oder Notizen, ja, wundern Sie sich nicht, ob ich ein bisschen was mitschreibe. Ich möchte sicherstellen, dass ich Ihre Situation verstehe, dass ich auch nichts vergesse, sodass ich dann bei unserem nächsten Termin auch tatsächlich alles, was Sie mir gesagt haben, Ihnen maßgeschneidertes Angebot packen kann. Deswegen werde ich mir die eine oder andere Notiz machen hier, damit Sie wissen, warum, was da vor mir liegt.
Ja, ja. Super Typ. Ja. Man kann sagen, ich mache mir Notizen, weil mir wichtig ist zu verstehen, was Sie mir sagen.
Genau.
Fertig,
oder ganz einfach.
Und dann machst du dir einfach Notizen. Also zu fragen, darf ich mir Notizen machen, halte ich für schwierig, weil warum soll der Kunde das entscheiden? Nee, ich sage, ich mache mir Notizen, weil mir das wichtig ist zu verstehen, wirklich zu verstehen, was sie gesagt haben.
Und das wiederum macht dich aber, finde ich, in den Augen des Kunden zu einem Profi. Weil zu jemandem, der seine Situation und die Situation auch ernst nimmt. Der dieses Vertriebsgespräch oder Verkaufsgespräch auch ernst nimmt, weil es ihm wichtig ist, dass er dir auch dementsprechend auch eine gute Leistung und Angebot liefern kann. Ja. Also das ist ja auch wertschätzend irgendwie, ne?
Ja, und nochmal, es ist ja auch wichtig, finde ich, dass wir es nicht zum ersten Mal gemacht haben. Also bei manchen Verkäufern habe ich so das Gefühl, wenn die in so ein Gespräch reingehen, Das ist so ein bisschen wie Jugend forscht. Wir probieren jetzt mal aus, was wir jetzt mal hier so machen. Aber ich hätte ganz gerne bei jemand, der mich behandelt, also bei einem Arzt oder bei einem Installateur oder bei jemand, der mein Auto repariert, dass der einen Plan hat. Also, dass der ein Konzept hat, wie das geht. Dass er da nicht mit so einem kunsthandwerklichen, ach, jetzt schauen wir mal, was man hier machen kann, Gefühl rangeht, sondern machen wir das, machen wir das, machen wir das. Und wenn ich dieses Gefühl dem Kunden gebe, schau mal, du hast hier jemand, der ist mal safe, also der weiß, was er tut, der ist sich total sicher, dann strahlt er natürlich auch diese Sicherheit aus. Wenn ich ein Problem habe und mit jemand rede, der das Problem lösen kann und dieser jemand, in dem Fall jetzt der Verkäufer, mir ein Gefühl gibt von, der hat auch keinen Plan. Ja, warum sollte ich den mit meiner Problemlösung beauftragen? Der gibt mir ja gar nicht das Gefühl, dass er mich führt, dass er mir hilft. Ja? Sondern der hat ja vielleicht noch mehr Fragen als ich, ja? Im Sinne von, oh, was könnte man denn da machen? Sondern nee, der muss mich führen, der muss mir klar sagen, okay, wo tut's weh? Was tut mehr weh, das oder das? Ah, verstehe. Naja, und dann kommen wir langsam der Lösung näher. Ja? Also der muss Klarheit, der muss Struktur ausstrahlen. Da muss ich das Gefühl kriegen, der macht das nicht zum ersten Mal.
Ich würde sogar sagen, er muss Selbstvertrauen ausstrahlen, weil wir wollen ja mit Profis zusammenarbeiten, die wissen, was sie reden. Und wenn wir uns hinsetzen und sagen, hey, okay, lieber Kunde, das und das ist mein Plan, ich werde mir jetzt Notizen aufschreiben, damit ich ihre Situation besser verstehe und alles mir merke, dann strahle ich damit auch wiederum mehr Selbstvertrauen aus und wirke wie jemand, der sein Handwerk versteht. Ja? Ich denke auch, dass du hast gesagt, ja, die Jugend forscht, finde ich ein großartiges Bild. Ja? Ich glaube, dass sie viele Vertriebler einfach auf ihr Bauchgefühl verlassen. Also sie verwenden das Vertriebssystem Bauchgefühl und haben gar keine Struktur. Ja? Es gibt, vielleicht kennst du das ja aus diesen ganzen IT-Konzernen, Software-Konzernen aus dem Bereich, wo ich komme, gibt so Dinge wie Band und Medic, das sind diese Qualifizierungsmethodologien, ist ja nichts anderes als eine Gesprächslandkarte. Medic ist ja eigentlich auch nichts anderes als eine Gesprächslandkarte, wenn sie richtig verwendet wird, wo du als Profi den Kunden durch ein Gespräch durchleitest und der Kunde das Gefühl hat, okay, wow, da ist jemand, der nimmt mich an der Hand und hilft mir auch diese Kaufentscheidung eigentlich zu treffen. Also nichts anderes ist es. Und die meisten verlassen sich auf ihren Bauch. Hast du die Beobachtung auch gemacht?
Band und Medic sind für mich wunderbare Filter, ja, um nochmal zu prüfen, ob wir hier richtig sind. Also das heißt, ich brauche, auf jeden Fall brauche ich Zugang zum Entscheider. Ja, das ist ja bei Band, ist es das A wie Authority. Ich brauche die Kohle. Also, wenn die kein Geld haben, was soll ich da? Ja, also ich brauche das Budget, B von Band. Ja, ich brauche das Need, die haben wirklich Schmerzen. Und T wie Timeline oder die haben einen Terminplan, die wissen ungefähr im Kopf, wie das jetzt abläuft und was die nächsten Schritte sind und in welchem Zeitraum das gelaufen sein soll. Ich nutze Band, und da könntest du genauso auch stattdessen Medic hinsetzen, als Filter. Also das heißt, ich führe erst ein Verkaufsgespräch, konzentriere mich voll auf die Person, finde raus, was ist das Problem, was ist der Schmerz, was ist der Zielpunkt. Und in diesem Gespräch muss ich natürlich auch Informationen sammeln, die mir helfen, durch diesen Bandfilter durchzukommen. Weil wenn ich nach dem Gespräch nicht ganz klar sagen kann, ja, die haben Budget, ja, die haben Authority, ja, ich habe Need verstanden, ja, ich habe Timeline, dann kriegt der noch nicht mal ein Angebot. Warum soll ich jemand, der nicht entscheiden kann, ein Angebot machen? Warum sollte ich jemand, der das Geld nicht hat, ein Angebot machen? Das ist doch Zeitverschwendung. Und in vielen Vertriebsorganisationen ist man wahnsinnig schnell mit diesem Angebot. Und ich sage, ich muss natürlich eine Untersuchung machen, damit ich eine Lösung vorschlagen kann. Aber bevor ich mir die Arbeit mache, ein Angebot zu gestalten, muss der positiv durch diesen Bandfilter durch. Sonst gibt es kein Angebot. Dann merke ich, oh, verdammt, ich habe doch keine Authority gefunden. Ich muss mit jemand anders reden, bevor ich ein Angebot mache. Es gibt in meinen Vorträgen diese Geschichte, die ich mehrfach erzählt habe, wo ich angefragt wurde für ein Training zum Thema Value Selling. Und die haben sogar einen Workshop gebucht, bezahlt, um mit mir zusammen auszuarbeiten, was meinen die denn jetzt mit Value Selling? Und hatten mir auch schon gesagt, wer der Entscheider sein wird. Ein gewisser Gero von Götz. Und der war natürlich dummerweise bei diesem Workshop nicht dabei. Und deswegen habe ich mich geweigert, ein Angebot zu machen, bevor ich nicht einmal für 10 Minuten mit Gero von Götz gesprochen habe. Und der hat mir gesagt, wir wollen Boardroom-Level-Competence-Training. Der hat nichts mehr von Value-Selling oder sowas gesagt. Der wollte Boardroom-Level-Competence-Training. Der hat mir das auch erklärt, warum. Der hat gesagt, unsere Leute sind super, weil sie entweder hervorragend ausgebildet sind in Social-Qualitäten, also mit Leuten umzugehen, oder sie super Techniker sind. Aber beide haben Schwierigkeiten, beim Zugang zum, und er hat es so genannt, Boardroom Level. Also da, wo der Vorstand wohnt. Und weil gerade bei Airlines und Airports so schnell Strategien sich verändern, wenn man da oben nicht verdrahtet ist, fliegt man als IT-Dienstleister schneller raus, als man drin ist. Und deswegen wollte der Boardroom-Level-Kompetenztraining. Und rat mal, was ich auf mein Angebot draufgeschrieben habe.
Nicht Value-Selling,
Nicht Value-Selling, ja, sondern Boardroom-Level-Kompetenztraining. Und das konnte ich nur von ihm erfahren. Und stell dir vor, wie traurig der gewesen wäre, wenn ich es nicht gemacht hätte. Und er hätte nachher 3 Angebote von 3 bestimmt sehr teuren Verkaufstrainern vor sich liegen gehabt, die alle Value-Selling 3.0 anbieten, weil das gefordert wurde. Und dann muss er eine Entscheidung treffen und wird vielleicht sagen, naja gut, wenn die jetzt alle was anbieten, was ich eigentlich nicht will, dann nehme ich halt das Billigste. Aber es war für mich halt einfach, mit ihm 10 Minuten zu reden und rauszufinden, was in seinem Kopf das Thema ist. Und wenn ich das schaffe, und das dauert nicht lange, ich brauche halt schon ein bisschen, wie soll ich sagen, Chuzpe oder Cojones oder Selbstvertrauen, wie du es genannt hast, ja, mich dann in diesem Moment durchzusetzen und zu sagen, ich kann Ihnen noch kein Angebot machen, weil ich muss vorher noch mit der entscheidenden Person sprechen. Das ist ja etwas, woran viele scheitern, weil sie sagen, oh, das kann ich nicht machen, da verärgere ich ja den Kunden. Ja, aber welchen Sinn hätte es, jemandem ein Angebot zu machen, der es nachher nicht entscheidet? Das ist total wirr. Ja, machen aber viele, machen gerade in der Organisation auf, ja, an den Entscheider kommen wir nicht ran. Ja, aber wenn du an den nicht rankommst, dann ist es halt nachher Glück. Ja, dann muss man auf der Visitenkarte den Titel austauschen. Da muss da Gambler stehen oder sowas, ja, oder Zocker, aber nicht Vertrieb.
Ist doch irgendwie alles Mindset und Angst eigentlich, oder? Wir tun nicht die richtigen Dinge, weil wir Angst davor haben, zu weit zu gehen oder den Kunden auf die Füße zu steigen oder den Kunden zu verprellen oder irgendeine Grenze zu überschreiten. Oh mein Gott, das kann ich nicht machen, ja. Ist doch einfach immer so, oder? Angst hält uns davon ab, zum Beispiel zu fragen, hey, ich muss aber jetzt mit dem Herrn Heinrich sprechen, ja, weil im Endeffekt der Heinrich will wissen, was er da einkauft und will ja wissen, mit wem es zu tun hat und muss auch verstehen, was ihm wichtig ist, dass ich das auch ins Angebot einarbeiten kann. Deswegen, wie können wir es schaffen, dass wir im nächsten Termin auch den Heinrich dabei haben, auch wenn es nur 15 Minuten ist?
Die 15 Minuten reichen. Und ich will da auch sonst eigentlich niemand mit dabei haben. Also es ist meistens nicht besonders dankbar, wenn wir ein Gespräch führen mit 7 Leuten und dem Entscheider. Mhm. Es ist meistens viel dankbarer, wenn wir sagen, und bevor wir jetzt das Angebot in der endgültigen Fassung ausarbeiten, alle technischen Details haben wir jetzt besprochen, brauche ich nochmal 10 Minuten Gespräch mit dem späteren Entscheider, damit ich sicherstellen kann, dass wir auch seine Aspekte ungefiltert 1:1 einfangen. Ja. Und der Spruch, den ich dazu sage, ist, wir haben herausgefunden, dass die Qualität unserer Projekte bezüglich Erfüllungsgenauigkeit und Kundenzufriedenheit enorm steigt, wenn wir vorher, also vor Angebotslegung, einmal für 10 Minuten mit dem späteren Entscheider gesprochen haben. Aus Qualitätsgründen haben wir es uns also pflichtmäßig auferlegt, bevor wir ein Angebot machen, muss ich für 10 Minuten reden mit dem Entscheider. Sonst gibt es kein Angebot. Und das ist eine ganz einfache Regel, zu sagen, nicht darf ich mal mit dem Entscheider oder könnten wir vielleicht beim nächsten Mal auch die Geschäftsleitung. Hey, es gehört zu dem Qualitätsbewusstsein, das ich im Vertrieb habe. Ich steuere den Prozess. Und ich weiß, dass die Kundenzufriedenheit und die Genauigkeit von Angeboten und dem späteren Projekt, der späteren Umsetzung, enorm steigt, wenn wir vorher einmal für 10 Minuten mit dem späteren Entscheider gesprochen haben. Und deswegen muss ich. Und ich habe es jetzt noch nie erlebt, dass in einem Projekt, wo es wichtig ist für das Unternehmen, dass sich etwas ändert, dieses 10-minütige Gespräch nicht stattfindet. Ich habe es schon oft erlebt, dass dieses Gespräch nicht stattfindet, wenn es gar kein Projekt gibt. Was nochmal ein Argument dafür ist, eben nicht sich die Arbeit zu machen und 2, 3, 4 Manntage von Ingenieuren da reinzuhängen, irgendein tolles Angebot zu zimmern für irgendwelche Leute, die gar kein Entscheidungspotenzial haben. Und ich glaube, wenn man das berücksichtigen würde, deswegen heißt mein Buch auch, mein erstes Buch, Verkaufen an Top-Entscheider. Wenn ich den Zugang nicht kriege zur Macht, dann ist mein Vertriebsaufwand in vielen Fällen einfach für die Katz. Und es ist so schwierig, für uns im Vertrieb auf der Mikroebene eine Entscheidung zu treffen. Also das heißt, wenn wir das nicht in einen Prozess gießen, dass wir sagen, wir müssen mit dem Entscheider reden, sonst machen wir nicht weiter, werden wir uns immer von unserem eigenen Quatschi im Kopf einsagen lassen, naja komm, jetzt machen wir es halt mal. Ja? Weil wenn wir jetzt kein Angebot machen, dann können wir gar keinen Deal kriegen. Also komm, lass uns mal machen. Weil es halt der einfachere Weg ist. Aber es ist nicht der Weg, der strategisch zum Erfolg führt. Der Weg zum Erfolg ist, ich finde raus, was die Person, die nachher auf den Return on Investment schaut, die entscheidend ist, was diese Person denkt. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich ein wundervolles Angebot machen, das genau zu dieser Entscheidungssituation passt. Und dann muss es schon sehr unglücklich ablaufen, wenn ich dann keinen Zuschlag kriege.
Eine Sache, die rausgestochen ist von der, die du gesagt hast, ist, und das ist, glaube ich, so etwas, was ich noch wiederholen möchte, dass ich sehe, der auch mitnimmt, der zuhört, dass wenn dir der Zugang zum EB, Economical Buyer, wenn man das im Medic-Lingo nennen würde, verwehrt wird, dann ist das oft ein Zeichen dafür, dass es eigentlich gar kein Projekt gibt, dass es keine Urgency gibt oder dass es so eine Art von Research-Projekt ist, wo kein C-Level-Attention drauf ist, wofür kein Budget allokiert ist. Und damit kann man sehr gut validieren, ob man überhaupt auf das richtige Pferd gesetzt hat, wie du gesagt hast. Ja? Mhm. Genau. Und ja. Du hast auch vorher über Top-Entscheider gesprochen. Das ist ja das, worauf du spezialisiert bist. Top-Entscheider. Du warst ja auch mal selber Top-Entscheider. Du bist ja auch Geschäftsführer von deinem eigenen Unternehmen und bist ja auch Unternehmer und hast mir vorher erzählt, ja auch ein neues Unternehmen gegründet. Aber spannend bei dir ist, dass du ja sowohl die Vertriebsperspektive hast, als auch die Top-Entscheider-Perspektive, weil du ja selber in dieser Rolle ja warst und bist. Ja. Was ist denn die Frustration von Top-Entscheidern mit Verkäufern?
Also, der Wahnsinn ist, wenn jemand sagt, ich würde Ihnen gerne mal unser Unternehmen vorstellen. Was Schlimmeres gibt es nicht. Weil dann könnte ich mich ja den ganzen Tag damit beschäftigen, mir Unternehmen vorstellen zu lassen. Und dann würde ich am Ende des Arbeitstages sehr viele Unternehmen kennen, aber wäre wahrscheinlich keinen Schritt weitergekommen. Also das heißt, wenn ich verkäuferisch unterwegs bin, dann wäre es, also andere Mitarbeiter, die vielleicht jetzt nicht so einen engen Terminkalender haben wie der Entscheider und die vielleicht Fachexperten sind für irgendein Thema, die lassen sich gerne mal ein paar Sachen zeigen. Ja? Gucken wir uns mal an, wie die das machen. Ist ja vielleicht interessant, ja. Aber der Entscheider hat keine Lust, mehrere Sachen zu hören. Der Entscheider will eine Antwort auf eine wichtige Frage. Und deswegen ist es meiner Ansicht nach, wenn man mit Entscheidern kommuniziert, egal wie groß das Unternehmen ist, wenn ich mit jemandem kommuniziere, der eine Entscheidung treffen wird, kriege ich den meistens übers Problem. Nicht über die Lösung. Also das heißt, die Geschichte beginnt damit, dass ich sage, ich mache mal ein Beispiel. Wir haben ein neues Unternehmen gegründet. Jetzt sage ich erstmal ganz bewusst, was es kann und dann sage ich, welches Problem wir lösen. Was es kann, ist vollautomatisiert Content erstellen. Also das heißt, wir wissen ja alle, dass Content wichtig ist, in Form von Blogbeiträgen, von Social Media Posts, vielleicht Podcasts, vielleicht andere Dinge, um dadurch Resonanz zu kriegen mit einer Zielgruppe, um dann im Nachgang was zu verkaufen. Das ist, glaube ich, Standard. So, was dieses Ding jetzt kann, ist, es macht es automatisiert. Das heißt, 25 Blogbeiträge plus Social Media Posts plus Beitragsbild und so weiter, 25 Stück in, sagen wir mal, 2 Minuten. Das macht's. So. Ist es relevant? Nicht für alle. Aber jetzt gehen wir mal in die Problematik und die Zielgruppe rein. Und jetzt sage ich mal, unsere Zielgruppe sind Menschen, die im mittelständischen Unternehmen fürs Marketing verantwortlich sind. Die sind meistens alleine, manchmal sogar Teilzeit, haben manchmal vielleicht noch eine Kollegin oder einen Kollegen halbtags. Und müssen diese jeden Tag steigende Komplexität von Online-Marketing irgendwie handeln. Und die haben ein konkretes Problem. Sie wissen, sie brauchen Content, aber sie können sich eine teure Agentur nicht leisten oder wollen es nicht und haben selber aber nicht die Zeit, um den Content zu erstellen. Und deswegen, jetzt komme ich zu dem, was ich sagen will, ich kann an diese Person nichts verkaufen, wenn ich erzähle, was wir können. Weil dann überlasse ich die Übersetzungsarbeit dem Kunden. Nee, ich muss gleich sagen, was ich will, nämlich wenn du Schwierigkeiten hast, den richtigen Content zu erstellen, weil du entweder nicht das Budget hast für teure Agenturen oder selber die Zeit nicht hast, um den zu erstellen, dann bist du hier richtig. Dafür gibt es eine Lösung. Und die kommt jetzt. Und jetzt habe ich die Aufmerksamkeit. Ich habe nicht die Aufmerksamkeit, wenn ich sage, wir erstellen mit KI vollautomatisiert Content. Ja, und? Nächster. Ja, also ich krieg sozusagen die Attention, kriege ich nur über das Problem. Und deswegen muss ich mir überlegen, wenn ich es mit dem Top-Entscheider zu tun habe, wie kriege ich in den ersten 5 Sekunden, 3 Sekunden, 10 Sekunden auf den Punkt, was er davon hat, wenn er mit mir redet.
Und das muss ein nicht Problem sein.
Okay, du kannst Content automatisiert erstellen, sondern haben sie auch schwierig, das ist auch ihr Problem, dafür gibt es eine Lösung und die erzähle ich dir jetzt. Jetzt ist er da, wenn er mein Kunde ist. Ja, wenn er genügend Leute hat oder genügend Budget hat, ja, dann ist er eh nicht mein Kunde, dann brauchen wir gar nicht reden. Ja? Aber ich kann ihnen Geld sparen. Ja, so muss ich ja meine Leute entlassen. Das will ja alles gar nicht. Sondern ich habe eine ganz klare Zielgruppe mit einem ganz klaren Problem und für das habe ich eine Lösung. Und wenn ich also einen Top-Entscheider verkaufen will, muss ich mir überlegen, damit er mir überhaupt zuhört, was ist das Problem, das ich löse?
Zuerst das Kopfweh, dann das Aspirin.
Genau.
Stefan, wir könnten, glaube ich, jetzt noch sehr lange weitersprechen und du gibst sehr viele sehr tiefgreifende Insights. Ich habe mir selber mental sehr viele Notizen geschrieben, auch auf diesem Blatt Papier, auch auf meiner Gesprächslandkarte mit dir jetzt auch. Ja. Du hast auch von deinem Unternehmen gesprochen, also jeder, der Herausforderungen damit hat, dass er weder kein Geld hat, nicht genug Budget oder Geld oder Zeit für teure Agenturen oder selbst Content zu erstellen, dann soll er vorbeischauen bei Content Butler. Wie ist die URL? Wo kann man Content Butler? Wie kann man am besten sich damit vertraut machen?
Sag mal so, mein Name ist Stefan Heinrich und wer mich nicht findet, dann habe ich es nicht verdient, gefunden zu werden. Also ich bin überall bei LinkedIn, wenn man den Namen bei Google eingibt, findet man mich. Stefan Heinrich Schaper mit PH. Und Content Butler ist eine meiner Unternehmungen. Und auch da wird man auf jeden Fall fündig auf meiner Seite oder indem man einfach Content Butler vielleicht sogar bei Google eingibt. Content-Butler.ai wie Artificial Intelligence ist die URL und da wird man sofort fündig.
Ich habe mir fast gedacht, dass es .ai sein wird, wenn es ein AI-Tool ist. Ja? Also contentbutler.ai. Ich verlinke das auch unten in den Shownotes. Also jeder, der Lust hat, sich mit Stefan zu connecten auf LinkedIn, auch sein LinkedIn-Profil findet ihr unten in den Shownotes. Und Stefan, ich habe zum Abschluss noch eine Frage an dich. Jeder Gast bekommt von mir eine Abschlussfrage, manchmal auch 3 Abschlussfragen. Bei dir belasse ich es bei einer. Und zwar die Frage, die ich an dich habe, Stefan, ist, du bist seit mittlerweile 20, 30 Jahren im Vertrieb. Jetzt bist du bist ein gestandener Vertriebstrainer. Du hast die deutsche Vertriebslandschaft sicher auch schon bis zu einem gewissen Grad beeinflusst, verändert. Was für einen Einfluss willst du auf die Vertriebswelt haben?
Also, wenn ich ein Vermächtnis jetzt schon formulieren würde, dann würde ich sagen, wenn es mir gelungen ist, bei einigen Menschen, die bisher gedacht haben, dass ihre Expertise das Verkaufsargument ist, ein Umdenken hervorzurufen und denen zu helfen, dass es nicht darum geht, was sie können, vertriebstechnisch gesprochen, sondern dass es darum geht, wie gut sie in der Lage sind, bei ihrem jetzigen Gesprächspartner in diesem Moment sich wirklich darauf zu konzentrieren, was will diese Person, was schmerzt diese Person und welche Zukunftssicht hat diese Person? Und wenn ich diese 3 Dinge wirklich verstehen will und nicht nur so ein autobiografisches Zuhören, so nach dem Motto, ich warte drauf, dass der nicht mehr redet, damit ich wieder reden kann, sondern eher so ein, ja, fast schon therapeutisches Zuhören, ich will wirklich verstehen, was der denkt. Wenn mir das geglückt ist, dann ist mir viel geglückt.
Mic drop. Danke vielmals, Stefan. Danke vielmals für die ganzen Eindrücke, Einblicke, für Problem, Motiv, Auswirkung, Zielbild, für die Erklärung der Gesprächslandkarte, wie wichtig es ist, mit dem Entscheider zu sprechen, wie ich das auch mache, mehr Mut, mehr Selbstvertrauen zu haben, die Zügel in die Hand zu nehmen und wirklich selber den Vertriebsprozess und das Gespräch auch zu steuern, sich das auch zu trauen und den ersten Schritt zu tun und stolz darauf zu sein, auch im Vertrieb zu sein. De facto geht es darum, stolz auf diese Profession, auf diesen Beruf zu sein. Mich hat es gefreut, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass du auch den ein oder anderen Spaßmoment mit mir gemeinsam gehabt und vielleicht, ja, bis bald und bis zum nächsten Mal, Stefan. Danke fürs Dabeisein.
Herzlichen Dank.
Das war also Stefan Heinrich zum Thema B2B-Sales, Top-Entscheider, wie du mit Top-Entscheidern sprichst, was wirklich wichtig ist in der Discovery, in der Bedarfsanalyse. Nicht nur über Probleme zu sprechen, sondern die Ursachen. Was ist das Motiv, dass der Kunde überhaupt was verändern möchte? Was sind die Auswirkungen des Problems? Dass wir einfach auch selbst die Zügel in die Hand nehmen müssen, um den Sales-Prozess zu steuern. Dass Kunden mit Profis zusammenarbeiten wollen, die eine Struktur haben, dass du die Notizen machen sollst und dass der Kunde das Gefühl haben soll, hey, da sitzt wirklich einer, der Ahnung davon hat und wirklich einzustehen für dich selbst, für das, was du tust und keine Angst zu haben, Grenzen zu übersteigen und deine eigenen Anforderungen, deine eigenen Limits hast. Du willst jedes Mal mit dem Top-Entscheider sprechen, mit dem Economical Buyer, um auch die Entscheidung zu beeinflussen und zu verstehen, was für den Entscheider wichtig ist. Also ich denke mir, sehr, sehr viele Golden Nuggets, die von Stefan hier dabei waren. Ich freue mich, wenn dir die Episode gefallen hat. Wenn ja, dann hinterlass mir, wenn du es noch nicht getan hast, eine Bewertung auf Spotify. 5 Sternchen, freue ich mich sehr. Oder natürlich eine Bewertung auf Apple Podcasts. Vielleicht auch ein Like, wenn du hier auf YouTube schaust. Und ich freue mich auf dich wieder. Bis zur nächsten Woche im Deal Podcast. Mach's gut. Ciao.